Ja, einen schönen guten Morgen auch von hier aus. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Wo sind der Harald? Man sieht ihn gar nicht. Schon wieder weg. So dunkel hier, wenn man in die Scheinwerfer schaut. Vielen Dank für die Segenswünsche. Ja, ich bin zum zweiten Mal hier und jedes Mal ist es ein Zeichen dafür, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Also ich hoffe nicht, dass ihr das in Zukunft mit mir verbindet. Es liegt einfach daran, wir wissen, Robert hat es wieder richtig runtergehauen und wir haben das am Mittwoch, habe ich das per E-Mail erfahren und ich habe Reinhold einfach gebeten, können wir nicht einfach Kanzel tauschen, weil wer Predigt vorbereitet, der weiß, in 3 Tagen ist eine Predigt nicht gezimmert für einen Laien. Deshalb habe ich ihn Reinhold gebeten, ob wir nicht tauschen könnten und das hat er gemacht und da bin ich ihm ganz arg dankbar dafür und jetzt müsst ihr mit mir heute vorlieb nehmen. Dankeschön. Ich fand es faszinierend, heute Morgen schon zu sehen, dass, obwohl wir uns nicht abgesprochen hatten mit der Begrüßung, mit den Liedern, dass alles zu meiner Predigt passt. Es geht um die Quelle des Lebens. Es geht da wieder hinzukommen und da hinzugehen, wo die Kraft Gottes uns ausrüstet. Und ich finde es einfach faszinierend. Vielen Dank dafür. Betet ihr abends, wenn ihr ins Bett geht, nochmal mit Gott? Macht ihr das? Ja? Liegt ihr da schon im Bett oder kniet ihr davor? Oder? Okay, braucht ihr nicht beantworten. Ich mache es auch. Ich habe nur ein Problem. Ich komme meistens über einen Gedanken nicht hinaus. Also, es liegt auch nicht dran, weil dieser Gedanke so komplex wäre. Also, da sich mit Gott in so einer intensiven und langen Zwiesprache wäre über diesen Gedanken oder dass der irgendwie so kompliziert wäre. Nein, es liegt einfach daran, dass ich keine paar Sekunden später schon eingeschlafen bin. Es geht einfach nicht anders. Katrin, meine Frau, die macht das für wahnsinnig. Also die hört mich noch nicht mal noch so rascheln und dann sagt sie, dann 3 Sekunden später hört man mich schon tief atmen. Aber keine Angst, also diese 3, 4, 5 Sekunden nachts im Bett ist nicht meine stille Zeit. Die hole ich am Morgen nach, da stelle ich extra den Wecker eine halbe Stunde vor. Aber wisst ihr, was mich abends im Bett meistens so als Gedanke beschäftigt und was mein Dank ist? Das klingt vielleicht jetzt komisch. Meistens sage ich einfach nur, wenn ich mich so eingemummelt habe in mein Bett, Vater, ich danke dir für dieses weiche, kuschelige und trockene Bett. Doch echt, das sind so meine Gedanken, die ich oft habe. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Das ist doch schon ein bisschen komisch. Und ich denke einfach, dass in meiner mittlerweile 28-jährigen Laufbahn als Soldat ich schon unter so vielen erbärmlichen und räudigen und unsicheren Bedingungen schlafen musste, dass diese einzige Tatsache, dass ich nämlich trocken, warm und in einem kuscheligen Bett liegen kann, dass das mir einen grundlegenden Umstand klar gemacht hat. Ich liege in dieser Nacht gut versorgt in einem sicheren und friedlichen Umfeld. Das ist für mich eine ganz fundamentale Wahrheit, die mich über viele andere Dinge hinwegsehen lässt oder anders sehen lässt. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns grundlegende und fundamentale Wahrheiten und Geboten immer wieder bewusst machen und uns ihnen stellen. Das kann uns zum helfen, um zum einen eine ganz neue Orientierung zu bekommen, einen ganz neuen Blickwinkel auf unser Leben. Es kann uns aber auch helfen, wieder ganz neue Kraft zu schöpfen. Fundamentale Wahrheiten sind wichtig, um neue gesegnete Schwerpunkte in unserem Leben zu setzen. Und vielleicht sogar, um einen Neuanfang in unserer Beziehung zu Gott zu beginnen. Als ich diese Predigt vor einiger Zeit in Merzig gehalten habe, hätte ich mir am liebsten im Publikum einen Spiegel selber vorhalten wollen. Und es ist auch so, es ist auch heute noch so, ich bin über meine Predigt noch nicht zu 100% drüber hinweg. Und wenn ich dich heute Morgen vielleicht angreife, dann sei dir eins gesagt, mit Masse spreche ich diese Predigt heute zu mir selber. Einfache Wahrheiten. Darf ich dich mal um das Bild bitten? Dieses Bild hier zeigt eine einfache Wahrheit. Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf diese Welt, auf dass wir Menschen durch seinen Tod am Kreuz gerettet werden. Er holt uns raus aus der Gesellschaft, den äußeren Kreis und stellt uns in seinen Leib, seine Gemeinde. Und in dieser Gemeinde, seinem Leib auf Erden, sollen wir wachsen und uns als verbindliche Mitglieder einbringen. Wir wandern also von der Gesellschaft rein als Gottesdienstbesucher in eine Gemeinde, werden dort Mitglied in dieser Gemeinde und bringen uns so ein und werden von Gott so ausgerüstet, dass wir irgendwann mal mitarbeitende Gemeindemitglieder sind, die wieder nach außen gehen und der Kreis sich wieder von vorne anfängt zu drehen. Dankeschön. Dieses Bild haben wir uns in Merzig im Rahmen Gemeinde mit Vision versucht zu illustrieren, damit wir uns so ein bisschen einordnen können, wo stehe ich denn in diesem Kreis? Wo stehe ich denn in diesem Kreis oder in diesem Weg, den Gott für uns als seine Kinder eigentlich vorsieht, dass wir nicht nur Gottesdienstbesucher bleiben, sondern dass Gott einen Weg mit uns hat. Und es ist ganz dann gut zu sehen, Mensch, in welchem Kreis stehe ich denn gerade und welchen Weg habe ich noch vor mir? Als Gemeindeleiter frage ich mich oft, wie stellen wir das aber als Gemeinde an? Durch welche Programme, Seminare, Veranstaltungen oder Ähnliches bewegt man Gemeinde und Menschen in der Gemeinde zu dieser Erkenntnis und zu diesen Schritten? Und man stellt sich irgendwann mal die Frage, wie hat es eigentlich die ursprüngliche Gemeinde angestellt? Ohne Lieder, die man auf Beamer an die Wand schmeißen konnte, ohne tolle Lobpreisbands, die uns mitnehmen in den Gottesdienst, ohne wohlgefeilte und wenn möglich gefälligst kurz gehaltene Predigten. Weil man muss ja schließlich zum Mittagessen pünktlich zu Hause sein. Ohne Kaffee im Foyer, ohne weichgespülte und publikumsgefälligen Veranstaltungen und reichhaltigen Angeboten an Seminaren, Workshops und unterhaltsamen Gemeindeveranstaltungen. Und ganz ehrlich, wenn man das konsumorientierte Gemeindeleben mancher Christen betrachtet oder wenn man die armen Mitarbeiter sieht, die oft zu Recht mit hängenden Schultern ihren Dienst versehen, führt es einen zu der Frage, ob unsere Generation gerade in unserer reichen westlichen Welt es vielleicht bequemerweise vergessen hat, wie unbequem es sein kann, in Jesus Fußstapfen zu treten. Und wir müssen uns wirklich fragen, ob wir die Wahrheiten und das Fundament des Christentums mittlerweile verwässert oder vielleicht sogar vergessen haben und uns mittlerweile nur noch mit Oberflächlichkeiten beschäftigen oder zufrieden geben. Unsere Nachfolge heute ist bestimmt weitaus gebildeter als die Nachfolge vor 2000 Jahren. Wir haben so viel Erkenntnisse über so viele Dinge. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie dafür ihre Kraft verloren hat. In vielen Dingen sind wir weit zivilisierter und aufgeklärter. Aber manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir unsere ursprüngliche Barmherzigkeit und damit unsere Kraft verloren haben. Wir Christen sind hier in der westlichen Welt zwar mittlerweile akzeptiert, aber mit dem, was wir tun, irgendwie weniger authentisch als das, was unsere ersten Geschwister praktiziert haben. Was war damals anders? Wenn wir in die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte betrachten, dann können wir feststellen, dass sich das Christentum in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt hat. Wie hat es begonnen? Wir Christen sind damals als eine Minderheit aus den Katakomben des römischen Untergrunds hervorgekommen und haben einen unglaublichen Siegeszug in der Welt hingelegt. Mittlerweile bauen wir majestätische Kathedralen und Kirchen. Okay, ich gebe zu, wir in Merzig und hier auch in Völklingen, wir sind noch ein bisschen hinterher, was Kathedralen betrifft. Aber es ist so viel geschehen in diesen 2000 Jahren. Theologen haben uns Glaubensbekenntnisse gegeben. Wir haben Kirchen mit Kanzeln, haben Orgeln und Lobpreisbands, die für unser Wohlbefinden sorgen. Wir haben Vorstände, die uns führen. Wir haben Liturgien. Und unsere Spenden können wir mittlerweile von der Steuer absetzen. All das ist im Grunde nicht falsch. Und man kann noch nicht einmal behaupten, dass diese Dinge unbiblisch wären. Ich würde sogar sagen, dass diese Dinge schlicht und einfach nur außerbiblisch sind. Also sie werden in der Bibel nicht erwähnt und man findet darüber keine Präzedenzfälle. Und deshalb wäre es müßig zu behaupten, das eine oder andere wäre falsch oder richtig. Aber deshalb ist der mühselige Streit, den die verschiedenen Kirchen und Denominationen oder auch manchmal auch einzelne Christen über so viele Nebensächlichkeiten führen, oftmals so sinnlos, weil diese verschiedenen Formen und Stile der Nachfolge keine biblischen Prinzipien widersprechen. Und all dies, über das sich Konfessionen und wir uns manchmal so gerne streiten, gehört definitiv nicht zur ursprünglichen Kraft unseres Glaubens. Die Kraft Gottes und sein Wirken ist keine Frage des Glaubensstils oder der Konfession. Sie ist eine Frage, ob wir das tun, was Gott von uns möchte und wie gut wir darin sind. Wenn wir also mal die 2000-jährige Geschichte unseres Christentums so nach und nach abblättern, was würden wir dann wohl als ursprünglichen Kern finden? Wenn wir die Schichten unserer eigenen, gebildeten, zivilisierten und akzeptierten Nachfolge nach und nach abtragen, finden wir dann vielleicht wieder zu der ursprünglichen Kraft zurück, zu der Quelle, die dem Christentum seinen Siegeszug beschert hat? Finden wir dann vielleicht wieder zu dem Glauben zurück, den wir einmal hatten? Oder besser gesagt, finden wir dann wieder zu dem Glauben zurück, der uns einmal hatte? Und wenn wir diesen Kern entdeckt haben, könnte es dann sein, dass solche Dinge, wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, diesen Kreislauf unserer Nachfolge, auf einmal keine ausgefeilten Programme und Strukturen mehr braucht, damit er funktioniert, weil sich Gottes Kraft und Liebe wieder neu in uns verankert hat und diesen Kreislauf automatisch in Gang setzt? Was ist in unserer Nachfolge wirklich wichtig? Kennt ihr noch die Primärzahlen? Wisst ihr noch, was es ist? Du ausgeschlossen? Primärzahlen. Primzahlen, sorry. Mit Primzahlen musste ich mich 4-mal in meinem Leben auseinandersetzen. Einmal, als ich selber in der Schule war, dann als der Tom die Primärzahlen durchgenommen hat, ein Jahr später der Finn und 5 Jahre später der Pete. Und ich musste das Prinzip jedes Mal neu lernen. Und für mich und auch die weniger Mathebegabten unter euch erkläre ich es nochmal. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch sich selbst oder durch 1 teilbar ist. Und es gibt unendlich viele Primzahlen, aber nur eine davon ist eine gerade Zahl, nämlich die 2. Und dieses Bild kann man übertragen. Es gibt, so wie es viele Primzahlen gibt, so gibt es viele geistliche Wahrheiten, die sich als sogenannte Primärwahrheiten, sage ich mal, eignen, weil sie besonders wichtig sind. Und wahrscheinlich werden wir über viele dieser Primärwahrheiten aus der Bibel auch noch so lange streiten, bis Jesus irgendwann mal wiederkommt. Doch eine von diesen Primzahlen oder eine von diesen Primärwahrheiten ist etwas so wie die Zahl 2. Sie ist einzigartig. Es ist das Gebot, das Jesus uns als das wichtigste Gebot genannt hat. Man könnte also sagen, es ist das grundlegendste Gebot von allen, das Fundament unserer Nachfolge. Und dieses Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Matthäus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Jesus war ein Genie, wenn es darum ging, komplexe Dinge und geistliche Wahrheiten so zu vereinfachen, dass sogar ich sie verstehe und sie mir behalten kann. Wir Christen machen ja oft das Gegenteil. Wir neigen gern dazu, das Christentum um die Nachfolge zu verkomplizieren. Wir wissen genau, was man als Christ zu machen hat und was nicht. Wir haben genaue Erwartungen an die Menschen, wie sie sich als Christen zu verhalten haben und wie nicht. Wir haben Regeln für die Gemeindeaufnahme. Wir haben Vorschriften und Vorstellungen, wer in welchem Stadium der Nachfolge was in der Gemeinde tun darf oder nicht. Das führt teilweise so weit, wie ich es in der Vergangenheit erlebt hatte, als wir noch in Oberbayern waren und dort in der Gemeinde, dass ich am Samstag die Jugendstunde nicht halten durfte, weil ich erst am Sonntag in die Gemeinde aufgenommen wurde. Das sind so die Stilblüten, die es da manchmal gibt. Wir meinen, die richtige und angemessene Form des Abendmahls und der Anbetung zu kennen. Und wir meinen zu wissen, welche Instrumente und Musikstile gottgefällig sind und welche nicht. Wie viele unfruchtbare Diskussionen hatte ich schon über das Schlagzeug im Gottesdienst. Schaut mal in die Psalmen, da wisst ihr, wie viele Schlagzeuge da drin vorkommen. Wenn wir aber das alles mal zur Seite legen, alle die von uns erhobenen Regeln und Vorschriften, alle Traditionen, aus denen wir kommen, alle Liturgien und Methoden, die wir kennen und an die wir gewöhnt sind, wenn wir all die Tragen zur Seite gelegt haben, bleibt das wichtigste Gebot übrig, das Jesus uns gab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und all deiner Kraft. Das, mein lieber Frank, muss ich mir selber sagen, und das, meine lieben Geschwister, ist das Christentum in seiner ursprünglichsten Form und Kraft. Das ist das Christentum, die Faszination und die Nachfolge, wie sie Menschen erleben, in deren Gotteswirklichkeit zum ersten Mal lebendig wurde. Es ist das Christentum und die Nachfolge, wie du und ich es erlebten, als Gott uns vor Jahren gerufen hat und uns und in unser Leben hineingesprochen hat. Das ist die erste Faszination und die erste Liebe. Wenn wir das vermissen in unserem Leben, diese Liebe und Faszination, die uns so viel Kraft gab, wenn wir da wieder hinwollen, weil wir merken, dass wir das verloren haben, sage ich nur, dann packen wir es doch an. Das hört sich einfach an, der Satz, wir packen es an. Wenn es denn nur so wäre. Denn ich habe bemerkt, wenn wir das verloren haben und dort wieder hinkommen möchten, gibt es leider keine einfachen Antworten und es gibt keine schnellen Lösungen. Diese erste Faszination, diese erste Kraft, dieser Glaube und diese Nachfolge und Liebe erleidet in den Jahren so nach und nach das gleiche Schicksal wie so manche Ehe. Es droht in gewohnte Routine und in den gewohnten Alltagstrott abzurutschen. Aber wie komme ich da wieder raus und zum Ursprung hin zurück? Ich glaube nur, wenn wir eines tun. Wenn wir alles, was wir meinen zu wissen, wieder verlernen und anfangen, es neu zu lernen. Wenn wir alles, was wir in unserer routinierten Nachfolge tun, zerlegen und wieder neu zusammensetzen. Wenn wir die Art unserer Nachfolge ernsthaft hinterfragen und wieder Antworten suchen. Wenn wir den sehnlichsten Wunsch in unserem Herzen haben, den ursprünglichen Kern des Christentums und seine Kraft und die und Faszination neu zu erleben und neu zu träumen, dann haben wir auch wieder eine Chance, diesen Kern zu entdecken. Überall in der heutigen Zeit beobachten Gemeinden ein und dasselbe Problem. Menschen wechseln Gemeinden oder verlassen Gemeinden, so wie es ihnen gerade passt. Da ist man als Gemeindeleitung geneigt zu fragen, was stimmt denn mit dieser Generation nicht? Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht müsste die richtige Frage lauten, was stimmt mit unserer Kirche nicht? Oder vielleicht sogar noch passender, was stimmt mit den heutigen Christen nicht? Mit dir und mir? Vielleicht haben ja wir ein grundlegendes Problem. Weil wir uns mit so vielen Nebensächlichkeiten beschäftigen, aber dieses wichtigste Gebot aus den Augen verloren haben. Wenn Jesus dieses Gebot als das wichtigste Gebot bezeichnet, dann denke ich, ist es wert, darüber nachzudenken. Vielleicht müssen wir einfach nur wieder neu entdecken, was es bedeutet, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all unserem Verstand und Kraft zu lieben. Denn sind wir doch mal ehrlich, Streit, Egoismus, Rückzug aus der Mitarbeit und Verletzungen haben oft nur eine Ursache. Ich liebe mich und meine Meinung und meine Überzeugungen mehr als Gott. Wären wir gut in diesem wichtigsten Gebot, würden diese Dinge, glaube ich, nicht geschehen. Denn würden wir Gott mit ganzem Herzen lieben, würde uns das zu der Kraft der ursprünglichen Barmherzigkeit und Liebe zurückführen. Würden wir ihn mit unserer ganzen Seele lieben, dann würde uns das zum ursprünglichen Staunen über sein Wirken zurückführen. Würden wir ihn mit unserem ganzen Verstand lieben, dann würde uns das zu unserer ursprünglichen Neugier auf das, was er uns sagen möchte, zurückführen. Würden wir ihn mit unserer ganzen Kraft lieben, würde uns das zu unserer ursprünglichen Energie oder würde uns das unsere ursprüngliche Energie zurückgeben, mit der wir uns einst für sein Reich einsetzten. Jesus nennt in diesem wichtigsten Gebot 4 Dimensionen der Liebe. Es reicht also nicht aus, nur in einem davon gut zu sein. Es reicht aber, wenn wir uns unserer Defizite bewusst werden und wieder beginnen, uns nach diesem Gebot auszustrecken. Über alle 4 Dimensionen heute zu reden, das würde dem Thema nicht gerecht und es würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Deshalb möchte ich heute die erste Dimension dieses wichtigsten Gebot aufgreifen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. In einem Buch, das ich las, tauchte mal die Frage auf: Lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die das Herz Gottes berührt? Lässt sich dein Herz von den Dingen berühren, die das Herz Gottes berührt? Als ich gewissenhaft in mich reingeschaut habe und über diese Frage nachdachte, bemerkte ich, dass ich in unglaublich vielen Dingen zu einem gefühlslosen Profi-Christen verkommen war und dringend Hilfe brauchte. Aber wie? Wie kann ich das erreichen, dass mein Herz wieder von Dingen berührt wird, die das Herz Gottes berühren? Wie kann ich das lernen, Gott von ganzem Herzen neu zu lieben? Und was geschieht dabei? Bill Frist ist ein führender Thoraxchirurg und er hat in seiner Karriere über 150 Herztransplantationen durchgeführt. Und er spricht mit Begeisterung davon, dass solch eine Transplantation ein faszinierendes Geheimnis und Phänomen sei. Vor allem, wenn das neue Herz in dem neuen Körper nach dem Eingriff auf einmal wieder anfängt zu schlagen. Herztransplantationen, sagt er, sind ein Wunder der modernen Medizin. Aber er berichtet auch noch von mehr. Das Herz, so schwärmt er, das ist nicht nur eine Körperpumpe, die 7000 Liter täglich durch zigtausend Kilometer Blutgefäße in unserem Körper pumpt. Bill Frist sagt, das Herz hat seinen eigenen Kopf. Was meint er damit? Studien legen tatsächlich nahe, dass das Herz seine eigenen hirnähnlichen Hormone absondert und so etwas wie ein zelluläres Gedächtnis hat. Also wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann würde ein Herzpatient nach so einer Transplantation nicht nur ein neues Organ bekommen, er würde auch damit zelluläre Erinnerungen bekommen, also Erinnerungen des Organspenders. Und es gibt tatsächlich Herzpatienten, die berichten, wie sie nach so einem Eingriff auf einmal ganz neue Wünsche, Reaktionen und Gewohnheiten hatten, die sie vorher gar nicht kannten. Man kann sich darüber streiten, ob sich das nun daher rührt, dass es diese zellulären Erinnerungen tatsächlich gibt oder ob der Organempfänger in seinem quasi neu geschenkten Leben einfach jetzt nur neue Prioritäten setzt, weil er dem Tod von der Schippe gesprungen ist, das weiß man nicht. Und die Wissenschaft ist sich da auch noch nicht zu 100% sicher. Aber ich finde diese vermuteten zellulären Erinnerungen schon interessant. Und es ist auch letztendlich egal, ob es so ist oder nicht, aber es hilft uns, ein Bild besser zu verstehen. Ich glaube nämlich, so ähnlich müssen wir uns es vorstellen, wenn unser Vater im Himmel sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch schenken. Wenn wir Gott unser Herz schenken und er uns ein neues Herz gibt, dann geht es uns so wie diesen Herzpatienten. Das neue Herz lässt uns das neue Leben wertschätzen. Und wie ein Herzpatient halten wir den Spender in Ehren, weil wir wissen, dass sein Opfer unser Leben bedeutet. Und diese zellulären Erinnerungen, die mit dem von Gott geschenkten Herz einhergehen, schenken uns auf einmal ganz neue Reaktionen, Sehnsüchte und Gewohnheiten. Wir fühlen uns buchstäblich anders. Warum? Weil wir plötzlich fühlen, was Jesus fühlt. Weil sein Herz es uns schenkt, dass wir von Dingen berührt werden, die ihn berühren. Vielleicht können wir Profi-Christen uns noch an diesen Augenblick unserer Nachfolge und Bekehrung erinnern. Das ist der Kern dessen, was es bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Wenn wir von Dingen berührt werden, die das Herz Gottes berühren. Und wenn das Herz Gottes tatsächlich in uns schlägt, dann zeigt sich dies am klarsten, wenn unser Handeln von Barmherzigkeit geprägt ist. Unsere Barmherzigkeit ist der Gradmesser unseres neuen Herzens. Es ist ja schon interessant, wenn man die Bibelstelle anschaut. Jesus fordert uns explizit auf, an erster Stelle Gott mit unserem Herzen zu lieben. Die Liebe mit unserem Verstand folgt erst an dritter Stelle. Ich denke, das hat einen Grund. Denn gerade wir hier in der westlichen Kultur laufen schnell in die Gefahr, dem Glauben zuerst mit dem Kopf zu begegnen. Doch unseren Köpfen, glaube ich, bleibt die Wahrheit oft so lange verschlossen, bis unsere Herzen durch Barmherzigkeit geöffnet werden. Wir können unseren Glauben auf vielerlei Art und Weise bezeugen. Und wir können ihn auf verschiedene Arten leben. Und wir können auf verschiedene Arten versuchen, ihn zu beweisen. Barmherzigkeit ist die ultimative Art und der ultimative Beweis unseres Glaubens. Es gibt so vieles in dieser Welt und in unserem direkten Umfeld, das nicht in Ordnung ist. So vieles, was Gottes Herz bewegt, bewegt es auch uns? Wenn ein neutraler Beobachter bewerten müsste, ob unser Herz von dem bewegt wird, was Gottes Herz bewegt, welche Einschätzung würde er wohl bei dir und bei mir haben? Und es geht jetzt nicht darum, wie wir zu diesen Dingen verbal Stellung beziehen. Das wäre nämlich einfach. Es geht darum, wie wir darauf handeln. Ich denke, nicht das Christentum in seiner Gesamtheit hat ein Problem. Aber das Problem bist vielleicht du und auf jeden Fall bin es ich. Und wisst ihr warum? Weil wir im wichtigsten Gebot nicht herausragend sind. Oder wenn wir dies auf unser Herz beziehen, wir sind nicht so barmherzig, wie wir es eigentlich sein könnten oder eigentlich sein sollten. Es gibt aber eine gute Nachricht und die ist, bist du und vielleicht bin ich tatsächlich ein Teil des Problems. Wir können aber ein Teil der Lösung werden. Wir können das Gesicht des Christentums verändern. Aber ich befürchte, das benötigt mehr als nur ein kleines Lifting. Es beginnt mit nichts anderem als mit der Veränderung unseres Herzens. Und um diese Veränderung sollten wir unablässig beten. Wir sollten Gott darum bitten, dass er unser Herz wieder neu anspricht. Wenn wir dieses Defizit in uns entdeckt haben, sollten wir Gott keine Ruhe mehr lassen. Gehen wir ihm auf den Wecker, Tag für Tag. Denn wir können aus unserer Kraft heraus diese Veränderung nicht herbeiführen. Gott muss unsere Herzen neu berühren. Und ich will mir ein Beispiel an Jakob nehmen, der mit Gott gerungen hat und gesagt hat, ich lass dich nicht mehr los, es sei denn, du segnest mich. Ich will Gott so lange festhalten, bis er mir ein neues Herz schenkt. Ein Herz, das wieder von Dingen berührt wird, die sein Herz berühren. Ein Herz, das mir eine Leidenschaft gibt, die mir klar macht, dass bei all den Nöten in dieser Welt es keine Option ist, nichts zu tun. Bis ich von ihm wieder ein Herz bekomme, das getrieben ist von Barmherzigkeit. Denn es ist vieles nicht in Ordnung auf dieser Welt. Und das sollte uns als seine Kinder nicht kalt lassen. Wenn wir nicht wissen, wo wir diesbezüglich stehen, und wenn wir wirklich wissen wollen, woran unser Herz gerade hängt und wie es uns geistlich gesehen geht, gibt es einen einfachen Test. Sieh dir an, mit was du dich den ganzen Tag beschäftigst und, ich sage es nur ungern, schau dir deine Kontoauszüge an. Beide Dinge lügen nicht. Beides offenbart unsere Prioritäten und unsere Leidenschaften. Beides sind untrügliche Messinstrumente unserer geistlichen Reife. Bevor ihr das jetzt in den falschen Hals bekommt, möchte ich eines verstanden wissen. Gott will nicht unsere Euros. Denn Barmherzigkeit und wahre Nachfolge lässt sich nicht in Euros messen. Aber er möchte dein Herz. Unser Herz ist da, wo unser Schatz ist. Lukas 12, Vers 34 steht, wo immer euer Reichtum oder auch Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und unser Reichtum ist da, wo wir unsere Kraft, unsere Zeit und unser Geld investieren. Oh Mann, dieses Problem ist so komplex, dass man sich fragen muss, wo fange ich bloß an? Wie in aller Welt soll ich die Probleme der Welt angehen, wenn ich selbst ein Teil davon bin? Wie soll ich ein Herz bekommen, das von all den Dingen berührt wird, die das Herz Gottes berühren? Wenn man darüber nachdenkt, drückt es einen so tief in den Sessel, dass man gleich zu Beginn in die Gefahr läuft, die Kraft und den Mut zu verlieren, um überhaupt einen Versuch zu machen, aufzustehen. Aber vielleicht gibt es einen ersten Weg, eine erste Möglichkeit, den Fuß in die Tür zu bekommen. Stellt euch mal die Frage, was macht mich froh? Also welche Umstände, Begebenheiten lassen dich froh werden? Stellt ihr auch mal die Frage, was macht dich traurig oder wütend? Dann versuch dich mal daran zu erinnern, was dir zuletzt ein heiliges Lächeln auf dein Gesicht gezaubert hat. Oder wann dein Geist zum letzten Mal unkontrolliert vor Freude geweint hat. Und zum Schluss denkt einmal darüber nach, was deine Faust in rechtschaffender Empörung auf den Tisch schlagen lässt. Warum habe ich euch das gefragt? Irgendwo in der Mischung dieser Freude, dieser Traurigkeit oder Wut liegt deine von Gott gegebene Leidenschaft. Vielleicht sollte ich auch sagen, dort liegt der Anfang deines Mitgefühls und deiner Barmherzigkeit, Denn dort fühlt dein Herz, was Gottes Herz fühlt. Wenn du anfängst, diese Leidenschaft zu erkennen, dann möchte ich dich ermutigen, darin zu handeln. Übernimm Verantwortung für deine von Gott gegebene Leidenschaft. Und die Barmherzigkeit kann in deinem Umfeld oder vielleicht sogar in der Welt wieder etwas verändern. Und wenn Gott so zu deinem Herzen spricht, dann lass deinem Verstand den nicht im Wege stehen. Gott von ganzem Herzen dienen heißt manchmal einfach auf sein Herz hören und nicht auf seinen Kopf. Lass das, was du meinst, nicht tun zu können, weil es dir noch als viel zu groß erscheint, dich nicht davon abhalten, die Dinge zu tun, die du jetzt schon tun kannst. Investiere deinen Schatz und deinen von Gott geschenkten Reichtum dort, wo dein Herz von dem berührt wird, was Gottes Herz berührt. Und mach es wie Jakob. Lass Gott nicht mehr los, bis er diese Veränderung in deinem Herzen bewirkt hat. Amen.